Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Und heute freue ich mich auf Vera Zischke. Sie ist dreifache Mutter, sieht mega aus, hat ein ganz tolles pinkes Oberteil und eine ganz, ganz tolle Kette an. Muss ich euch mal fragen, woher sie die hat. Und sie hat ein Buch geschrieben. Ein Buch, das uns, glaube ich, Frauen allen aus der Seele spricht. Es heißt Ava liebt noch. Und ein kurzer Teaser vielleicht. Wenn ihr irgendwann schon mal den Tagtraum hattet, ihr seid irgendwie unterwegs auf der Arbeit oder ihr bringt gerade die Kinder zur Schule und der sehr attraktive Vater oder Vater von einem anderen Kind würde durch die Menge auf euch zuströmen, euch an die Hand nehmen und sagen, komm, wir vergessen mal für ein oder zwei Stunden die Welt, lass alles sein, wir entrinnen der Wirklichkeit es gibt nur noch dich und mich und ihr hättet gedacht, müsste ich kurz überlegen, ob ich da nicht doch mitgehe, dann ist das Buch auf jeden Fall was für dich und die Gedanken, die dahinter sind, die werden uns alle wahrscheinlich mehr oder weniger vereinen. Also ich freue mich sehr, Vera, dass wir heute die Zeit gefunden haben.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was für eine knalle Anmoderation. Ach, wunderbar. Ja.
Also, Ava liebt noch. Der Satz alleine ist ja schon mal sehr aussagekräftig, finde ich. Was sagt er für dich aus, dass sie noch liebt?
Also, für mich ist dieses Buch eine Wiederbelebungsmaßnahme. Es geht um eine Frau, die nach drei Kindern in der Situation ist, wieder so ein bisschen den Kopf über Wasser zu bekommen und sich fragen zu können, wer bin ich eigentlich geworden in den letzten Jahren? Irgendwie bin ich verschwunden. Und jetzt tauche ich so langsam wieder auf. Ich bin aber jetzt nicht frei. Ich bin ja immer noch sehr gebunden in meinem Alltag. Aber ich merke, ich habe einen Hunger auf Leben. Ich habe einen Hunger auf Abenteuer. Und ich möchte wissen, ob es diese Frau in mir noch gibt. Mhm. Und da fängt die Geschichte an.
Glaubst du ganz grundsätzlich, dass wir Frauen, die wir auch Mütter sind, dass wir uns irgendwann auf diesem Weg verlieren oder verlieren können?
Das ist eine gute Frage. Also, meine größte Angst beim Schreiben der Geschichte war, dass es nur mir so geht. Und jetzt durfte ich ja schon 6-7 Monate Lesungen absolvieren für dieses Buch und stelle fest, wir sind viele, sehr, sehr viele. Und ich glaube, dass es irgendwie auch dazugehört. Also inzwischen weiß ich auch, Mutterschaft ist nichts, was per Knopfdruck passiert, es ist eine Transformation, es ist eine lange Phase, wo man sich neu verortet, Ansichten verändern sich, der Lebensradius verändert sich. Und ich glaube, so rückblickend, wenn ich auf diese Babyjahre denke, also ich habe meine drei Kinder in 5 Jahren bekommen, das heißt, ich hatte eine sehr komprimierte Babyzeit, das hat mich schon in eine völlig andere Parallelwelt gebeamt für ein paar Jahre. Und für mich war das schon so eine existenzielle Situation, mir zu überlegen, okay, wie komme ich denn jetzt hier wieder so ein bisschen in mein eigenes Leben rein? Wo ist denn hier eigentlich mein Tanzbereich, der mir gehört? Und wer bin ich?
Und wo ist Johnny, der dich abholt und mit dir den Abschlusstanz macht?
Ja, echt. Ich warte, Johnny, ich warte.
Ich auch. Ja, ich glaube, dass tatsächlich, dass es, vielleicht sind die Frauen ausgenommen, die schon immer sehr, sehr, sehr Mütter werden wollten und vielleicht auch darin ihre Hauptbestimmung sehen. Das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die Frauen sagen, ich verliere mich nicht, weil das ist eigentlich das, was ich bin und schon immer war. Aber also ich kann nur für mich sagen, dass habe ich letztens auch noch meiner kleinen Tochter erzählt, als ich so alt war wie sie, so 6, 7, weiß ich noch ganz genau, wollte ich niemals Mutter werden. Ich wollte keine Kinder kriegen, ich wollte in der WG mit meinen besten Freundinnen wohnen und überhaupt Männer oder so hat mich gar nicht interessiert und Mutter sein auch nicht. Und Mutter sein hat mich auch lange nicht interessiert. Das kam irgendwann dann so, weiß ich nicht, mit Anfang, Mitte 30, wo dann tatsächlich der Wunsch da war, doch Mutter zu werden. Vorher war das einfach nicht da. Und ich kann auch sagen, dass wenn ich jetzt Mütter mit kleinen Kindern, noch Babys oder sie so sehe, dann ist das sagt das eine Gefühl in mir, wie süß, und das andere Gefühl sagt, oh, gut, dass das vorbei ist, weil ich freue mich, dass meine Kinder selbstständiger werden.
Ja, und eine spannende Frage ist ja auch, was wusstest du vorher übers Muttersein? Also ich zum Beispiel, ich bin Einzelkind und ich war jetzt auch nicht von Babys, jungen Müttern umgeben. Mm-mm. Und ganz ehrlich, mein Erstgeborener ist das erste Kind, das ich gewickelt habe. Ja. Das heißt, alle Vorstellungen, die ich so von Mutterschaft hatte, waren ziemlich idealisiert. Mhm. Und ich glaube, dass das total mit reinspielt. Also nicht nur wollte ich immer schon Kinder haben, also ich zum Beispiel wollte immer schon Kinder haben, aber das heißt noch nicht, dass ich mich damit auskenne. Oder wer, ganz ehrlich, welche Frau weiß, was das mit ihr macht?
Niemand, glaube ich.
So, zum einen das. Und zum anderen ist es ja auch noch so, wir reden immer von den Müttern, aber wir sind ja eine hochdiverse Gruppe.
Ja.
Welche Familiensituation haben wir? Welche finanzielle Situation haben wir? Haben wir einen Job, in den wir zurückkehren können? Haben wir sichere Wohnverhältnisse? Haben wir Großeltern, die Juhu rufen und in den Startlöchern stehen? Ja. All das spielt da ja mit rein, ne?
Ja, und wie, welchen Partner haben wir? Wie weit ist man bereit, als Paar das Familienkonstrukt auch zusammenzutragen mit allem, was dazugehört?
Absolut.
Aber ich will nochmal auf den Titel zurückkommen. Ava liebt noch. Für mich ist da so eine Sehnsucht drin. So eine Sehnsucht in dem Satz auch, ich bin hier, ich könnte noch, aber ich kann gerade nicht. Also weißt du, was ich meine? Ich habe das Potenzial in mir, aber es wird nicht geweckt.
Naja, und es ist ja auch so ein bisschen, also Ava ist Anfang 40, die hat ihren Ralf geheiratet, die sind seit, weiß ich nicht, 20 Jahren zusammen und haben ihre Kinder. Und dann sieht sie so ein frisch verliebtes Paar auf der Straße stehen und denkt sich, ich werde das nicht mehr haben. Ich werde keine Schmetterlinge mehr im Bauch haben. Mich wird niemand mehr so küssen. Und dann rennt ihr dieser Typ über den Weg. Und sie denkt sich, okay, da ist noch was in mir. Und da ist auch noch irgendein Anteil in mir, der nur für mich ist, der nur mir gehört. Und so beginnt das eigentlich. Und sie meint, ja, das ist jetzt vielleicht so ein kleines Geheimnis, was ich mit mir habe, so ein kleines Abenteuer.
Aber ich finde, die Gedanken sind doch total berechtigt. Und auch eigentlich für alle Langzeitpaare, dieses frische Verliebtsein, dieses all over someone sein, ja, die Hände nicht voneinander lassen können, die Küsse, die wie am Anfang wie, keine Ahnung, elektrisierend sind, ja, das ist doch wirklich schade, dass man diese so intensiven Gefühle einfach nicht mehr hat.
Ja, ich finde auch, wann fühlt man sich lebendiger? Ne, man fühlt sich unwahrscheinlich lebendig beim ersten Kuss.
Ja, ja.
Leben pur.
Genau. Oder wie wird man berührt? Was macht der neue Partner? Wie macht er das? Man weiß es halt nicht. Und dieses Ungewisse ist halt einfach auch schon so aufregend, ne? Und erregend.
Ja.
Aber wenn wir jetzt das jetzt logisch weiterdenken, wäre die Lösung, okay, brauchen wir alle eine Affäre.
Ich hatte so tolle Gespräche mit Frauen auf den Lesungen. Und super interessant sind so die Frauen 60+. Die das alles schon in sich verarbeitet haben. Und dann saß neulich eine in der Lesung und die kam nachher zu mir und sagte, ich sag Ihnen jetzt mal was. Es braucht ja keine Affäre, aber wir haben uns alle verliebt. Es kommt für uns alle der Moment. Sagt sie, es kommt für alle der Erweckungsmoment und es ist immer ein Mann. Also es sind immer diese Schmetterlinge. Ich bin gespannt, ich warte, ob ich das auch erlebe. Aber ich glaube, dieses, ich will noch mal ein Kribbeln spüren, was auch immer das ist. Das ist doch nur natürlich.
Auf jeden Fall. Natürlich ist das natürlich. Aber dann kommen halt die ganzen Abers dazu sozusagen.
Genau.
Ne? Was kostet mich das? Was ist der Preis für dieses Gefühl?
Genau. Und wir können das ja auch mit unserem Partner erleben. Auch das gibt es ja. Ne? Die Momente, wo Paare wieder zueinander finden, weil sie wieder die Luft dazu haben.
Genau. Aber da braucht man Geduld.
Geduld und vielleicht am Anfang auch ein bisschen Vorstellungsvermögen. Also sich nochmal neu begegnen. Ne? Sich nochmal neu wahrnehmen. Und nicht nur als Funktionseinheit oder als zwei Seiten einer Waage, alles, was ich mir runternehme, packe ich dir drauf.
Stimmt. Ich habe letztens auch bei einer Veranstaltung eine Frau getroffen, die war, glaube ich, 74. Und sie sagte mir, also wir kannten uns nicht, aber sie sagte, ach ja, mein Mann ist jetzt vor 3 Jahren gestorben. Und dann dachte ich auch, Mist, das wird jetzt so eine Geschichte, es tut mir aber leid und ich bin alleine. Und dann sagte sie, aber ich habe vor 2 Jahren die Liebe meines Lebens kennengelernt.
Wow.
Genau, das habe ich auch gesagt. Wow, wie ist das denn passiert? Ja, ich arbeite in einem Bekleidungsgeschäft immer noch und mein Mann war ein guter Mann, aber der Mann, mit dem ich jetzt befreundet bin, den kenne ich schon ganz lange, der kam immer mit seiner Frau einkaufen, ich fand den schon immer toll und jetzt sind wir beide frei und sie sagte, dass sie sich jetzt verliebt fühlt und was, ich fand das so toll, ich möchte mit ihr auch gerne eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich möchte gerne von ihr hören einfach, wie fühlt es sich an und diese Perspektive, du kannst auch mit 72 nochmal total verliebt sein. Wie super ist das denn, oder?
Das finde ich ja super inspirierend.
Ja.
Und es ist ja eigentlich so, warum schreiben wir eigentlich in bestimmten Altersphasen Dinge ab?
Genau.
Also warum glauben wir, okay, das ist jetzt vorbei?
Genau, ja. Fand ich auch.
Super interessant.
Es ist möglich.
Ja.
Es ist möglich, wenn wir offen dafür sind.
Ja.
Du bist unterwegs gerade auf Lesungen und sprichst auch mit vielen Leserinnen zu deinem Buch. Was sagen die dir die meisten? Also sagen die, oh Mann, du hast mir so aus der Seele geschrieben. Was hörst du von Frauen?
Also ich muss sagen, Ich dachte, wir sprechen vor allem über die großen globalen Themen. Also warum rutschen wir in diese typisch westdeutsche Rollenverteilung rein? Darüber, wir sprechen auch über die großen Themen und woher es kommt und so weiter. Aber tatsächlich, wo ich immer das Gefühl habe, das ist jetzt die totale Erleichterung, das sind diese ganz kleinen Alltagsschnipsel. Also ich habe da eine Szene drin, wo sie vor der Spülmaschine steht und sich denkt, wenn ich noch einmal diese Spülmaschine ausräume, zerfalle ich zu Staub. Oder es gibt so eine Szene, wo Elternabende anstehen und ihr Mann sagt, kein Problem, ich bringe die Kinder ins Bett, damit sie frei hat, um zu einem Elternabend Schön. Zu gehen. Und das sind die Zitate, auf die ich am häufigsten angesprochen werde, weil das so vertraut ist und weil das so diese Pain Points sind, an denen man da steht und sich denkt, ernsthaft jetzt? Das siehst du, da siehst du meinen Struggle oder diese unglaublichen Routinen, die Muttersein ja auch mit sich bringt. Also ich habe 3 Kinder, es ist super aufregend, es ist immer was los, genau das wollte ich, aber wir haben auch wahnsinnig viel Routine und Dinge, die getan werden müssen und ich habe wahnsinnig viel Haushalt. Mhm. Und ja, dass dieses Rad 365 Tage im Jahr laufen muss, da drin zu stecken, das ist ein großes Thema und Erschöpfung. Mhm. Dauerhafte Erschöpfung.
Ja.
Und auch unterdrückte Wut.
Ja.
Die kommt dann auch zum Vorschein.
Ja.
Und dann hatte ich bei der letzten Lesung, das war so ein Moment, da habe ich gesagt, ich werde oft gefragt, warum ich das Thema Mutterschaft an einer Affäre mit einem jüngeren Mann aufgehängt habe. Ich hätte es ja auch anders erzählen können. Und dann sage ich immer, naja, aber andersrum wäre es ja keine Geschichte. Also der Mann von Ava, der nie aus dem Beruf ausgestiegen ist, der Karriere gemacht hat, wirtschaftlich super gut dasteht, gesellschaftlich super gut etwas darstellt, wenn der jetzt sich in eine jüngere Frau verlieben würde, der könnte sich eine schöne Wohnung nehmen, der könnte sich eine Nanny nehmen, diese Lebenswelt würde erhalten bleiben. Während Ava, die wie übrigens 56% aller Frauen mit 3 und mehr Kindern in dem Moment nicht erwerbstätig ist, von einer existenziellen Krise stehen würde. Und dann meldete sich einer von 2 Männern aus dem Publikum und sagte, ja, aber verstehe ich nicht, der zahlt doch Unterhalt, wieso muss die auf irgendwas verzichten? Und alle Frauen im Raum so Schnappatmung. Und wir als Frauen, wir wissen, dass alleinerziehende Frauen das höchste Armutsrisiko in unserer Gesellschaft haben. Wir wissen das. Wir haben auch die Zahlen noch so ungefähr grob drauf, ne, wie wenig Väter tatsächlich Unterhalt zahlen. Ja. Und zwar unabhängig davon, ob sie wirtschaftlich können oder nicht.
Genau.
Und er saß da und wusste von all dem nichts. Und das war, mir ist das so nachgelaufen, weil ich dachte, krass, wie sollen wir zu einer Geschlechtergerechtigkeit kommen, wenn wir in so verschiedenen Welten leben?
Genau, die Wahrnehmung ist nicht da. Für ganz vieles auch nicht. Vor allem auch Frauen, die Witwen sind und alleinerziehend. Das ist auch eine heftige Situation, gesetzlich so schlecht geregelt. Das kann, wenn man da am Anfang die falschen Entscheidungen trifft, über die kein Amt wirklich aufklärt, kann das einem das Leben vermiesen. Man kann nie mehr dazu verdienen, weil alles angerechnet wird auf die Witwenrente. Es gibt da auch noch eine Erziehungsrente, aber das weiß keiner. Also zum Beispiel auch gesellschaftlich oder gesetzlich ist einfach auch oft vieles noch in Schieflage. Mhm. Frauen haben mehr zu schultern, ganz klar. Aber glaubst du, wenn wir jetzt sagen würden, keine Ahnung, Jürgen liebt noch, wäre das auch ein interessantes Buch gewesen oder hätte man da gesagt, ja, okay, die Geschichte kenne ich schon?
Also Jürgen hätte mich persönlich jetzt nicht so interessiert.
Nee, mich auch nicht.
Mich hat eine Buchhändlerin gefragt, hatte Ralf jemals eine Chance, also Avas Mann? Mhm. Und ich gesagt, ganz ehrlich, Ralf ist das Patriarchat auf 2 Beinen. Nee, der hatte nie eine Chance, aber er ist auch schwer loszuwerden. Mhm. Und dann, genau, ich war vor kurzem auf der Leipziger Buchmesse und stand da mit meiner Lektorin und ich sage ihr das immer so viele Leute wollen mit mir über Ralf sprechen. Mhm. Was ist los? Und dann sagte sie, du, ich glaube, das ist die Hoffnung, dass es sich in der Partnerschaft noch mal drehen lässt. Mhm. Und das wäre in der Tat eine interessante Geschichte. Ja. Das ist eine Geschichte, die ich tatsächlich mir vorstellen könnte, irgendwann zu erzählen.
Das ist die Geschichte, die in der sehr viel mehr Arbeit steckt.
Absolut. Natürlich.
Ja, man kennt sich schon. Man kennt alles voneinander. Sachen, die man nicht wissen will, kennt man. Ja. Und dann sich nochmal neu die Chance zu geben, vielleicht geht's doch anders oder vielleicht können wir Sachen anders machen, aber da müssen beide dazu bereit sein. Das ist, wenn das klappt, ist top.
Ja.
Es gibt auch gibt zum Beispiel Liebling und Schatz, das sind Paartherapeuten aus München, die sind auch beide ein Paar. Die geben manchmal ganz interessante Tipps für Langzeitbeziehungen, wie man Sachen nochmal neu aufregend machen kann, auch in diesem ganzen Alltagsstress und so. Da sind schon auch schöne Ideen dabei und die leben das halt auch vor. Deren Kinder sind aber jetzt schon alle erwachsen und aus dem Haus. Die haben natürlich auch nochmal eine ganz andere Ausgangslage. Mhm. Ne? Und es ist ja auch so, also ich glaube, ich weiß nicht die Zahlen, aber ich glaube, entweder wenn die Kinder komplett aus dem Haus sind, verfällt man in so eine ganz üble Situation, wo man nicht mehr weiß, was mache ich mit dem Partner zu Hause, oder aber man hat sich so lange darauf gefreut, dass man endlich wieder zu zweit ist und die Sachen machen kann. Das ist so vielleicht 50-50 oder keine Ahnung. Zwei Möglichkeiten auf jeden Fall.
Aber ich glaube, dann ist auch ein bisschen spät. Also wenn kann man sagt, wir arbeiten an unserer Beziehung, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich glaube, das gibt nichts.
Nee. Man muss schon vorher daran arbeiten, dass man es dann genießen kann. So, genau. Ne, wahrscheinlich.
Genau, ja.
Aber warum war es dir ein Bedürfnis, dieses Thema anzunehmen und zu einer Geschichte zu verflechten? Da muss eine Motivation hinter gewesen sein.
Also es fing eigentlich damit an, dass ich bin von Hause aus Journalistin und habe das Buch geschrieben 2021 und das war für mich zu einer Zeit, wo ich beruflich total abgehängt war, wo ich auch überhaupt nicht attraktiv war für Redaktionen, weil ich so unflexibel war. Und ich habe dann suchmaschinenoptimierte Texte geschrieben für eine Agentur freischaffender Basis und dachte, okay, mir fehlt das kreative Schreiben. Und jetzt könnte der Moment sein, diesen Lebenstraum vom Roman zu erfüllen. Dann habe ich angefangen, einer Geschichte zu schreiben und kam aber irgendwie nicht so richtig rein und habe parallel Normal People von Sally Rooney gelesen. Für mich eine der schönsten Liebesgeschichten, aber die sind halt auch Anfang 20 zu Beginn der Geschichte. Und erst Schüler und dann im Studium. Und mich hat diese Geschichte so berührt. Also ein Paar, das eigentlich zusammengehört, aber nicht zusammenkommt. Dann dachte ich, ich hätte so gerne mal eine große Liebesgeschichte mit einer Frau aus meiner Lebenswelt. Mhm. Denn ich kann nicht einfach rausgehen. Ich kann nicht einfach nachts durch die Straßen ziehen. Und diese Möglichkeiten gibt's alle nicht. Wie wäre das eigentlich? So ein Love Interest, eine Frau Anfang 40 mit drei Kindern. Wie funktioniert das denn eigentlich, bitteschön? Mhm. Und dann habe ich dieses Dokument, was ich da hatte, beiseite gelegt und habe angefangen, Ava zu schreiben. Und das ist ganz, ich erlebe das zumindest so, ganz oft beim Schreiben, du kommst nicht drum herum, deine Baustellen zum Thema zu machen. Es geht nicht anders. Also es muss irgendein Bedürfnis in dir geben, etwas herauszufinden, sonst schaffst du es nicht über die Distanz von 300 Seiten.
Mhm. Stimmt. Hast du etwas über dich herausgefunden, während du das Buch geschrieben hast?
Total. Ich habe mich, glaube ich, von diesem Mutterideal weggeschrieben. Also ich habe beim Schreiben gemerkt, dass sich in mir eine Distanz aufgebaut hat. Denn ich finde es unwahrscheinlich schwer.
Das ist, hatten wir schon manchmal. Futterautomat für die Katzen. Geht gleich vorbei.
Super gut. Ich finde es unglaublich schwer, die eigenen Glaubenssätze loszuwerden.
Ist es auch. Ne? Also ist auch schwer.
Also es ist total Banane, aber ohne schlechtes Gewissen zu sagen, nee, also ich kann jetzt nicht hier noch dieses und das und jenes und ich wasche heute auch nicht mehr noch drei Maschinen und so. Und wenn du diese Hose unbedingt haben willst, hättest du mir drei Tage vorher Bescheid sagen sollen. Das sind jetzt total banale Beispiele, aber das sind diese kleinen Gedankenspiele, wo ich merke, ich habe da so viel Anspruch auch in mir drin, den ich erfüllen will und ich muss mich davon lösen. Und ich muss da eine Distanz zu aufbauen und im Großen noch viel mehr. Also wie viel Berufstätigkeit verlange ich für mich irgendwie und was erwarte ich von meiner Familie? Wenn ich auf Lesereise gehe, dann müssen die damit durch, ob sie wollen oder nicht. Mhm. Und das ist ja so eine ständige Auseinandersetzung. Mhm. Und was vielleicht ganz interessant ist, ich habe das Ende des Buches nochmal neu geschrieben. Anderthalb Jahre später, es ist nämlich ein sehr langer Prozess von ich schreibe mal eine Rohfassung und es erscheint ein Buch. Mhm. Und habe dabei gemerkt, wie sich für mich ein Kreis geschlossen hat und wie sehr ich mich tatsächlich verändert habe. Also das, was zum Schluss kommt, in Beziehung zu setzen von der Ausgangssituation des Buches, das war so dieses, okay, gewisse Dinge habe ich jetzt, glaube ich, wirklich abgelegt.
Also aber toll, das sagen zu können, oder?
Das ist total toll und das ist auch das, was dieses Schreiben so wertvoll macht. Also ich habe immer schon mir die Welt, glaube ich, schreibend erschlossen. Das war immer schon so. Und auch mir meine Gedanken vergegenwärtigt, indem ich sie aufgeschrieben habe. Und mich selbst kennengelernt darüber. So, und man, also wenn man schreibt, wenn man Figuren erfindet und Welten erfindet und diese Figuren dann in gewisse Szenarien setzt, dann muss man ja immer herausfinden, okay, wie verhalte ich mich dazu? Mhm. Und dann kann man sich überlegen, okay, du aber, so wie du gestrickt bist, deine Lebenssituation, dein Großwerden, deine Prägung, du reagierst jetzt so und so. Aber man muss so eine Bewusstmachung haben. Und deswegen lernt man immer auch was über sich selbst.
Mhm. Gibt es etwas, was dir dann jetzt, nach dem Schreiben des Buches, dir in deinem Leben als berufstätige Mutter das Leben erleichtert? Hast du andere, also sagst du jetzt dann einfach, setzt du mehr Grenzen zum Beispiel oder nimmst du dir mehr Freiräume, wenn ja, wie?
Es ist absolut eine Haltungsgeschichte, ja. Es ist so eine Mischung aus, was ich quasi herausgefunden habe beim Reflektieren und das Leben ist weitergegangen, meine Kinder sind älter geworden und ich habe auch einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wir schon klarkommen, also dass es schon geht irgendwie, dass wann gut genug ist. Für mich war es so, dass ich so Lust bekommen habe, herauszufinden, was eigentlich noch geht nach Schreiben des Buches. Das hat mir so einen Kick gegeben, dass es so vielleicht für andere, die irgendwie einen Berg besteigen wollen oder so und sagen, ich habe das geschafft, ich kann das. Diese Kraft steckt in mir. Was kann ich denn jetzt noch? Und bei mir hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich tatsächlich jetzt schon auch seit 2 Jahren wieder als Zeitungsredakteurin arbeite, wo ich vorher dachte, das ist nicht zu vereinbaren mit Familie und habe dann das Vertrauen geschöpft, doch ich kann das von meiner Energie her schaffen in einem bestimmten Rahmen. Ich arbeite Teilzeit und meine Familie kann das aber auch schaffen. Und ich muss nicht alles schon vorbereitet haben und alle Eventualitäten durchgeplant haben, um diesen Schritt zu tun, sondern ich tue den Schritt und dann gucken wir, wie es funktioniert. Und es funktioniert. Und dieses Vertrauen, dieses Vorschussvertrauen in uns zu haben, ja.
Ava verliebt sich ja neu in der Geschichte. Was macht dieses Verliebtsein mit ihr? Was für eine neue Kraft kriegt sie und was verändert das in ihr?
Also erstmal ist es so ein wirklich ein Wiederbeleben. Also, ah, es gibt mich noch, ah, ich kann noch fühlen, ah, das fühlt sich aber schön an. Eigentlich habe ich auch Lust auf Abenteuer, aber erstmal nur in meinem Kopf. Das reicht mir erstmal schon. Ich komme auf andere Gedanken und zu Beginn steckt aber total in dieser Alltagserschöpfung. Also die ist so mit Erledigen und To-Do-Listen abhaken beschäftigt, dass sie da überhaupt erstmal wieder rausgeholt wird und ein bisschen leichtfüßiger, glaube ich, durch ihr Leben geht. Und wie gesagt, das würde ihr eigentlich auch schon reichen. Und Ava ist auch so eine, die denkt sich, okay, ich finde den zwar toll, aber umgekehrt findet der jetzt nichts an mir. Warum auch? Der kann ja überhaupt alles machen. Der hat ja ein Meer voller Möglichkeiten vor sich, kann sich kopfüber ins Leben stürzen. Warum sollte der sich für mich interessieren? Und das war für mich auch so dieses, also sie steht da in ihrem, weiß ich nicht, in ihrem XXL-Pullover vor ihm und hat eigentlich jahrelang, glaube ich, auch nicht mehr aufmerksam sich im Spiegel betrachtet, weil sie so tief versunken war in ihrem Alltag. Und auf einmal wird sie wieder sichtbar und tritt wieder in Erscheinung. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann die Erkenntnis, okay, ich könnte ihn haben. Was mache ich daraus? Und dann irgendwann auch die Erkenntnis, das ist jetzt nicht nur ein Verknalltsein, das ist ein bisschen mehr. Und da ist eine Verbindung zwischen uns beiden, die weit über Attraktivität hinausgeht. Und vertraue ich dem? Vertraue ich diesen Gefühlen? Nehme ich mich ernst mit meinen Gefühlen? Und wenn ja, wie weit gehe ich?
Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Glaubst du denn, dass wir als Mütter etwas verändern könnten, positiv, dass wir sichtbarer werden, weil darüber habe ich auch letztens nachgedacht, dieses Unsichtbarsein. Das ist schon interessant, also ab einem gewissen Alter, ich weiß gar nicht, wann also mit Mitte 30 habe ich es nicht gehabt, so, ja, aber dann werden die Kinder immer größer, dann ist das Augenmerk auf denen. Also dieses Unsichtbarwerden, denken wir das nur oder werden wir wirklich unsichtbar und warum werden wir unsichtbar und wie können wir wieder sichtbar werden?
Also wenn es darum geht, klarzumachen, ich bin in erster Linie oder ich bin auch noch Vollzeitmutter übrigens, nur dass ihr es wisst. Da merke ich schon an mir selber, dass ich eigentlich versuche, meine Familienorga irgendwie rauszuhalten und da niemanden mit zu belästigen, in Anführungsstrichen. Und das ist eigentlich Quatsch. Also eigentlich sollten alle wissen, übrigens, wenn ich jetzt hier gleich rausmarschiere, dann habe ich aber den echten Arbeitstag noch so vor mir,
ja,
ne?
Ja.
Oder den zweiten Arbeitstag.
Ja.
Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Aspekt ist, glaube ich, ich weiß nicht, also ich bin jetzt Mitte 40 und ich spüre jetzt gerade, nachdem ich wieder aufgetaucht bin, so eine zweite Unsichtbarkeit irgendwie. Also, dass ich das Gefühl habe, jetzt muss ich mich mit Themen beschäftigen, wie gehe ich eigentlich mit dem Älterwerden um, wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht von gewissen Männern auch nicht mehr so wahrgenommen werde. Das ist was ganz neu gekommen ist. Oder wo ich irgendwann vorm Spiegel stand neulich und dachte, es hat sich doch was verändert. Und wie stehe ich eigentlich jetzt dazu?
Ich sehe das immer, wenn ich alte Fotos sehe oder wenn das Handy manchmal so Rückblicke vorstellt. Denke ich, oh krass, 10 Jahre her. Wow, sieht man.
Ja, und es kommt so in Wellen, oder?
Ja.
Also bis vor 2 Jahren habe ich gesagt, es geht jetzt einfach immer so weiter. Und dann eines Morgens stand ich vorm Spiegel und dachte, okay, es ist wirklich was passiert.
Ja. Ja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen Tagesform oder sowas, aber klar, wenn man jeweils in 5 Jahren Abständen oder so Fotos guckt, natürlich verändert man sich,
ja,
ne? Aber glaubst du, dass Männer das auch haben, dass sie sich unsichtbar fühlen ab Mitte 40? Ist das ähnlich oder ganz anders?
Total, also ich spreche da ganz offen mit meinem Mann drüber.
Okay.
Total. Mhm. Und dann ist ja immer auch die Frage, ab wann sagt man, es ist jetzt so. So ist das deutlich mit meinem Mann beim Essen. Und dann sagt er, möchtest du noch einen Nachtisch? Ich sage, ach nee, es bringt doch nichts. Und dann sagt er, ach komm, wir werden jetzt alt und fett.
Und glücklich.
Genau. Und es war so ein herrlicher Moment irgendwie, weil es doch immer am besten ist, das mit Humor zu nehmen.
Ja.
Nee, das beschäftigt uns schon sehr, weil wir das Gefühl haben, dass die Jahre so schnell vergehen. Und es macht so, und wir sind 50. Und also so fühlt es sich an im Moment.
Ich habe ein Interview-Schnipsel mit George Clooney gelesen, der jetzt 60 geworden ist. Und der hat über das Alter gesprochen und gesagt, naja, also meine Frau ist ja jünger, wir haben jetzt 2 kleine Kinder. Ich muss jetzt schon denken, auch wenn ich mich super fühle und Sport mache und so, aber in 20 Jahren kann ich Sachen nicht mehr machen mit 80. Wir haben jetzt vielleicht noch 20 gute Jahre und da müssen wir reinhauen.
Ja.
Da müssen wir schöne Sachen erleben und so weiter. Und das muss man bewusst machen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich überhaupt noch gar nicht. Ich bin 49 jetzt gerade frisch geworden. Ich fühle mich null wie 49. Ja, ich fühle mich, keine Ahnung, manchmal fühle ich mich wie 24, manchmal wie Mitte 30. Ich will nicht mehr 24 und Mitte 30 sein.
Ja.
Aber ich fühle mich nicht 49. Früher hätte ich gedacht 49. Meine Güte, das ist alt. Aber ich fühle mich nicht so.
Ja, das geht mir auch so. Aber was mich total beschäftigt, ist so das ganze Thema, welche Schichten packt denn unser Leben noch so drauf? Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade diese Sandwich-Situation. Unsere jüngste Tochter ist 7, also auch noch nicht so ganz so groß.
Ja.
Und meine Schwiegereltern sind pflegebedürftig. Und in diesem Sandwich zu hängen, das ist so, das saßen wir neulich auch zusammen und sagten, das sollten doch eigentlich jetzt die schönen Jahre sein, wo alles noch geht, ne?
Ja.
Genau, also wir sitzen jetzt auch mit Freunden schon mal auf Schulfeiern und sagen, wie lange fahren die noch mit uns in Urlaub? Das sind eigentlich nur ein paar Jahre. Wir müssen eigentlich alles rausholen jetzt, ne? Wir müssen einfach eine gute Zeit miteinander haben. Aber es ist eben unheimlich viel auf einmal, ne? Wir sind im Job gefordert, wir sind mit unseren Kindern gefordert, es stehen große Lebensentscheidungen an, weiterführende Schule und so weiter. Und die Schwiegereltern pflegebedürftig. Mhm. Und alle brauchen uns.
Ja.
Und es geht nicht anders. Also man kann wirklich hoffen, dass man gut altert, lange fit bleibt, damit dann irgendwann diese Belohnungsphase hinterherkommt, wenn alles so ein bisschen in Sack und Tüten ist, dass man sich um sich selber kümmern kann. Aber mein Vater zum Beispiel, und das ist, glaube ich, ein großer Antrieb seitdem in meinem Leben, mein Vater hat die Rente nicht erlebt. Der ist vorher gestorben. Mhm. Und was hatte der für Pläne?
Mhm.
Also es ist schon auch so, dass ich so eine Dringlichkeit in mir spüre, wirklich alles rauszuholen aus dem Leben.
Ja.
Immer.
Ja, das ist auch ein sehr gutes Motto und auch wichtig, weil der beste Freund meines Vaters hat auch immer gedacht, ach, dann nach der Rente, dann super, dann spiele ich Tennis, dann segel ich und so. Und der hat nicht mal 2 Jahre nach der Rente, also nach der Rente quasi kam eine Diagnose, die war tödlich und er hat gelitten, er ist krepiert quasi, nach der Rente war gar nichts.
Mhm.
Und ich glaube, dass man es wahrscheinlich nur so hinkriegen kann. Wir können das alles nicht, wir haben das nicht in der Hand, ob die Eltern pflegebedürftig werden, ob wir krank werden, wie es den Kindern geht. Wir haben, diese Sachen haben wir nicht in der Hand.
Mhm.
Aber vielleicht haben wir es zum Beispiel in der Hand zu sagen, und heute setze ich mich mit deinem Roman hin und freue mich und tauche ein. Oder heute machen wir uns Musik an und wir tanzen zwei, drei Songs bescheuert hin und her und können die Kinder denken, was die wollen, aber wir haben einfach mehr getanzt, weil ich finde, Tanzen ist auch früher, wenn man jünger ist und ausgeht, Tanzen ist so, Kinder tanzen jeden Tag, je jünger die sind, ne? Und wir gar nicht mehr. Und Tanzen macht aber auf so vielen Level so glücklich. Ja. Also das ist jetzt vielleicht blöd, aber das ist eine Kleinigkeit, die man aber einbauen kann in den Tag.
Total. Ja?
So, und solche Sachen, die dann wieder Energie geben für die nächste Aufgabe.
Genau. Ganz genau. Und ich glaube, so funktioniert es auch nur. Der Akku wird ja nicht irgendwie mit einer großen Sache wieder voll, sondern der braucht immer mal wieder so ein bisschen Futter.
Ja, und sich da selber nicht vergessen und vor allem sich nicht hinten anstellen, gerade als Mutter, das ist auch etwas, was wir gerne machen, sondern Total. Sich auch gerne mal als Erste setzen. So, erstmal ist mein Plan heute und dann gucken wir, wie wir das alles andere hinkriegen. Das ist total wichtig. Und das ohne schlechtes Gewissen.
Mhm.
Wir brauchen kein schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen ist sowieso, finde ich, eines der Emotionen, dieses völlig unnötig. Also eigentlich sollte man sagen, mache ich es nicht, wenn ich weiß, ich habe ein schlechtes Gewissen, oder ich mache das, aber ich mache es dann wirklich, ich genieße das zu 100%, weil schlechtes Gewissen versaut das Schöne, was man dann vorher erlebt hat, oder?
Das ist aber auch so ein Thema, was mich so nachhaltig beschäftigt. Ich habe so das Gefühl, wie sind wir eigentlich als Gesellschaft dahin gekommen, dass Mütter immer so der Sündenbock für alles sind? Oder dass wir diese Wertschätzung nicht haben. Also man könnte es ja auch ganz anders sehen. Man könnte ja auch sagen, boah, die Mütter, das sind nicht die, die irgendwie die Supermarktkassen verstopfen, weil ihre Kinder da am Süßigkeitenregal eskalieren und ach, hat sie aber nicht im Griff. Und es wird ja, finde ich, sehr hart geurteilt über Mütter. Man könnte ja auch sagen, so, boah, was die Frau gerade leistet, Hut ab.
Total.
Ne? Ja. Warum machen wir das nicht?
Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das was Deutsches ist oder was Westeuropäisches oder so, keine Ahnung. Oder Erste Welt Problem oder sowas. Oder dann vielleicht auch kommen so Scheinwelten, die in den sozialen Medien oft man sieht, ne, perfekt geschminkt, perfekt aufgeräumtes Haus, super glückliche Frau, keine Ahnung, muss nur eine Stunde am Tag arbeiten, verdient 50.000 Euro im Monat. Also das alles so nicht realistisch ist.
Ja.
Aber ja, eigentlich sollten wir uns, also wir Frauen uns sowieso uns mehr, man sollte uns Müttern und Frauen und wir aber auch uns gegenseitig mehr Respekt zollen oder einfach auch sagen, wow, wie toll gemacht. Aber wir uns selbst auch schon, also als Person, wir sollten gut über uns denken und nicht, Mist, jetzt habe ich nur 23 Aufgaben erledigt, ich wollte aber 38 jetzt, sondern wow, ich habe 23 Aufgaben erledigt.
Absolut, ganz genau.
So, und damit fängt es an und dann auch sich gegenseitig stärken und so. Ich weiß noch, wie ich mit meiner zweiten Tochter einmal einkaufen war, die war noch klein, die war in der Trage und dann hat sie Hunger bekommen, dann habe ich sie im Supermarkt gestillt, hat keiner gesehen, weil sie in der Trage versteckt war. Und dann habe ich eingekauft, habe sie gestillt und da war irgendwie noch eine dritte Tätigkeit. Und ich habe ihr gesagt, boah, wenn ihr wüsstet, was ich gerade mache, ich mache so drei voll wichtige Sachen gerade und niemand merkt es. Ich kaufe für die Familie ein, ich stille gerade mein Kind und irgendwie noch was und besorge was Wichtiges irgendwie. Und das ist einfach so, auch da ist man unsichtbar halt. Ne? Ja. Aber eigentlich ist man Superwoman und man weiß es gar nicht. Ja. Zieht hier gerade ein Kind mit eigenen Ressourcen hoch so, ne? Und erledigt Sachen und ist unterwegs und so und schafft das. Und da denkt immer noch den gerade wenn man so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, ich könnte noch mehr, es hätte noch besser, ich hätte noch pünktlicher, bla bla bla. Wir müssen da einfach mehr, wir müssen besser über uns denken und gut zu uns sein und uns Gutes tun.
Unbedingt.
Und mir hilft es zum Beispiel, also ich weiß immer, dass es mir immer gut geht, wenn ich was zum Lesen habe. Mhm. Also wenn ich weiß, das ist für mich persönlich, ich freue mich, da wieder hinzukommen, wenn mich das Buch zieht. Mhm. Und da freue ich mich nämlich jetzt auf dein Buch.
Oh, das freut mich.
Ganz lieben Dank. Danke für die Zeit, danke für das Buch und danke für das schöne Gespräch.
Ich danke dir. Es hat großen Spaß gemacht und es war sehr schön, bei dir zu sein in dieser wunderschönen Wohnung.
Das freut mich sehr. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich kann euch das Buch wärmstens ans Herz legen und ich kann euch auch ans Herz legen, über euch selber nochmal nachzudenken und milde ist ganz gut, milde mit euch zu sein. Ihr schafft so viel. Diese To-Do-Listen, die keiner sieht, weil sie nirgendwo stehen, aber in eurem Kopf jeden Tag abgearbeitet werden und ihr schafft es trotzdem irgendwie, dass die Kinder glücklich sind und dass der Job gemacht ist. Das ist mega. Wir müssten uns einfach viel mehr auf die Schultern klopfen. Deswegen, wenn euch diese Folge gefallen hat, bitte sagt es weiter, empfiehlt sie gerne weiter, hinterlasst ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, gerade ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp. Der Podcast von und mit Nicole Nötzel.